ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen. Haben Sie sich gut durch den Schnee gekämpft heute früh? Herzlichen Glückwunsch, aber gewonnen hat heute, wer als erstes jemanden auf Langlaufski zur Arbeit schlittern sieht. Geben Sie uns da bitte Bescheid. Wir sagen Ihnen im Gegenzug, womit es Olaf Scholz heute im Bundestag zu tun kriegt, warum das Tempelhofer Feld in Berlin noch lange nicht sicher ist vor Bebauung und was heute alles ansteht an wichtigen Terminen.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Dienstag, der 28. November 2023. Eine Kultfigur des Profifußballs feiert heute seinen 70. Ewald Lienen. Er gehört zu den meinungsstärksten und rebellischsten Figuren in diesem Geschäft. Berühmt wurde er aber Anfang der 80er auch wegen seiner Horrorverletzung, einer 20 cm langen klaffenden Fleischwunde am Oberschenkel. Außerdem feiert die polnische Regisseurin Agnieszka Holland heute ihren 75. Geburtstag. Hitlerjunge Salomon und der Geheime Garten sind unter anderem von ihr und gerade hat sie einen kritischen Film über Pushbacks an der polnischen Grenze zu Belarus gemacht. Und dieser Musiker, haben eben schon kurz drüber gesprochen, feiert heute auch. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Randy Newman wird 80.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Bundeskanzler Olaf Scholz gibt heute eine Regierungserklärung zur Haushaltskrise ab. Danach ist eine zweistündige Debatte im Bundestag geplant, in der die Opposition die Regierung scharf angreifen dürfte. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt. Am Freitag hatte der Kanzler den Bürgerinnen und Bürgern schon in einer Videobotschaft versprochen, dass staatliche Hilfen in besonderen Notlagen weiter möglich seien. Allerdings gäbe es jetzt klare Vorgaben dafür.
Das ist Berlin.
Der Berliner Senat berät heute darüber, einen Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen einzusetzen. Die Aufgabe soll der erfahrene Krisenmanager Albrecht Brömme übernehmen, der frühere Chef der Berliner Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks. Es geht darum, Lösungen für die Unterbringung und die Integration von Geflüchteten zu finden. Eine Möglichkeit könnten weitere Containerunterkünfte auf dem Tempelhofer Feld sein. Dafür will der schwarz-rote Senat das Tempelhofer Feldgesetz ändern, das eine Bebauung praktisch verbietet.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft alle Beschäftigten von Bildungseinrichtungen heute zu Streiks und Kundgebungen auf. Damit soll der Unmut über die Blockadehaltung der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde artikuliert werden, heißt es. Deutschlandweit sind insgesamt 4 Kundgebungen geplant in Hamburg, Leipzig, Karlsruhe und Berlin. Die GEW rechnet mit mehreren tausend Teilnehmern aus Kitas, Schulen und Unis. Laut der Gewerkschaft werden sich Lehrkräfte, Erzieherinnen, Sozialarbeiter und Pädagogen, Hochschullehrende sowie studentische Beschäftigte an den Streiks beteiligen. Die Demo in Berlin beginnt 10 Uhr am Schlossplatz in Mitte auf der Museumsinsel.
Sportlich, sportlich.
Borussia Dortmund kann heute das Champions League Achtelfinale klar machen mit einem Sieg im vorletzten Gruppenspiel bei AC Mailand. Der BVB ist im Moment Erster in der schweren Gruppe F. RB Leipzig steht schon im Achtelfinale, hat aber bei einem Sieg bei Manchester City noch die Chance, die Gruppe G als Erster abzuschließen und damit auf ein leichteres Los zu hoffen. Beide Spiele beginnen um 21 Uhr und sind live zu hören auf sportschau.de.
Was fehlt?
Ein goldenes Klo, das mal ein Publikumsmagnet im Guggenheim Museum in New York war. Dann wurde es nach Großbritannien verliehen und dort geklaut. Ab heute stehen 4 Männer deshalb vor Gericht. Der reine Materialwert der Toilette aus 18 karätigem Gold liegt bei gut 3,5 Millionen Euro. Dass das Kunstwerk noch gefunden wird, ist unwahrscheinlich. Experten gehen davon aus, dass es schon kurz nach dem Einbruch eingeschmolzen wurde.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Gestern haben sich die Wirtschaftsminister der Länder mit dem grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck getroffen und sie waren sich erstaunlich einig. Trotz des 60 Milliarden Euro Lochs im Haushalt, alle geplanten Vorhaben seien super wichtig. Priorisieren geht hier gar nicht, bei den Wirtschaftsprojekten könne auf keinen Fall gespart werden. Aber wo dann? Vizekanzler Habeck ist schwammig geblieben.
Es gibt eine gemeinsame Suche, jetzt Wege zu finden. Die Wege müssen auch gefunden werden und wir sind dabei, sie zu finden.
Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern fordert jetzt schnellstmöglich ein Treffen mit dem Bundeskanzler und allen Wirtschaftsministern.
Man wird dann diskutieren, ob man die Schuldenbremse anfasst, ob man Abstriche bei anderen Projekten macht, ob man sich neue Finanzierungsmöglichkeiten einfallen lässt, whatever. Aber auf alle Fälle müssen unsere wirtschaftspolitischen Projekte ins Ziel geführt werden.
Ja, also bei dem Punkt waren sich Habeck und Aiwanger erstaunlich einig. Die haben ja sonst nicht so wahnsinnig viel gemeinsam. Die Bundesregierung hat in der Zwischenzeit das laufende Jahr, hat sich da erstmal auf einen Nachtragshaushalt geeinigt in Form von Krediten in Höhe von knapp 45 Milliarden Euro. Also, das bedeutet, die Schuldenbremse wird auch für dieses Jahr wieder ausgesetzt. Die Grünen wollen sie am liebsten komplett reformieren, hat die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge nochmal klargemacht.
Eine Schuldenbremse, die dazu führt, dass am Ende Deutschland seine Substanz aufbraucht, dass wir am Ende Schulden machen gegenüber künftigen Generationen, nur in Form von kaputten Brücken, in Form von maroden Schulen und in Form von einer eskalierenden Klimakrise.
Der SPD würde es schon reichen, wenn man die Schuldenbremse auch im Jahr 2024 wieder aussetzen würde, sagt Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich.
Ich glaube, es gibt Gründe dafür und die FDP davon zu überzeugen, wird ein Teil auch der Diskussion um einen Haushalt für 2024 sein, den ich gerne noch in diesem Jahr entscheiden würde.
Heute gibt Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung zur Haushaltskrise ab und unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio, Georg Schwarte, bringt uns Feuer auf den aktuellsten Stand. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Die Bundesregierung hat sich jetzt also erstmal auf einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr geeinigt und der Fonds, aus dem bislang die Energiepreisbremsen finanziert werden, der läuft zum Jahresende aus. Was bedeutet das konkret?
Ja, erstmal konkret aus Ende für Strom- und Gaspreisbremsen zum 31.12. dieses Jahres. Ursprünglich hatte der Bundestag gerade eine Woche vorher beschlossen, die werden verlängert und zwar bis zum Ende der Heizperiode im März. Und ja, da waren nicht alle begeistert, dass Christian Lindner das auch öffentlich verkündet hat per Interview. Die SPD hat aufgeschrien, hat gesagt, ja, technisch hat der Mann ja recht, das Geld ist nicht mehr da, aber politisch haben wir uns auf ganz was anderes geeinigt. Da war der Streit schon da, da ahnte man, oh, das wird nicht ganz einfach werden. Christian Lindner übrigens, der hat sich jetzt aus Briefe schreiben verlegt. Ich habe den hier vor mir liegen. 3 Seiten hat er geschrieben an die Mitglieder der Ampelfraktionen. Und da hat er gesagt, Ziel dieses Nachtragshaushalts, der da gestern beschlossen wurde, ist es, eine sichere Rechtsgrundlage für die Mittel zu schaffen, die wir im Jahr zur Krisenbewältigung eingesetzt haben. Und damit meint er eben die Strom- und Gaspreisbremse. Die ist jetzt ausfinanziert, zumindest bis Ende des Jahres. Und auch die Hochwasserhilfen, die sind gesichert.
Die große Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Die FDP will die Haushaltskrise mit einem strengen Sparkurs lösen. Die SPD will auch nächstes Jahr die Schuldenbremse am liebsten aussetzen. Die Grünen sie außerdem langfristig reformieren. Wie können die Regierungsparteien hier zusammenkommen? Könnte es sein, dass hier die Länder auch Druck ausüben können?
Ja, da ist ein Chor von sehr viel Dissonanz und sehr vielstimmig ist dieser Chor obendrein. Klar, die Länder reden auch mit, auch über den Bundesrat, aber erstmal muss sich die Ampel ja einig werden. Und diese Ampel, die war von Anfang an ja ein Zusammenschluss in sich widerstrebender und gegensätzlicher Interessen. FDP, schlanker Staat, Steuern runter, SPD, soziale Gerechtigkeit, mehr Staat, die Grünen, Milliarden für den Klimaschutz. Und die Krise jetzt, die berührt wirklich die Markenkerne aller 3 Ampelparteien sehr grundsätzlich und am grundsätzlichsten gerade den Markenkern der FDP. Und das Thema Schuldenbremse ist da ein sehr großes. Wie weiter mit dieser Schuldenbremse? Die FDP ist da glasklar. Auch schon bei den Koalitionsverhandlungen war sie da übrigens glasklar. Die steht im Grundgesetz, die wird nicht angefasst und nicht verändert. Das ist FDP-Position. SPD und Grüne sind gerade dabei, da zu bohren und zu sagen, erstens mal, lasst uns auch für 24 eine Notlage verkünden, obwohl die FDP das nicht will, und lasst uns möglicherweise diese Schuldenbremse reformieren, obwohl die FDP das nicht will. Also das werden sehr intensive, sehr interessante Gespräche werden.
Ja, CSU Chef Markus Söder glaubt ja gar nicht dran, dass die Regierung überhaupt die Kraft hat, die aktuellen Probleme des Landes zu lösen. Und er spricht von einer Staatskrise und fordert Neuwahlen. Parallel mit der Europawahl im Juni nächstes Jahr. Du lachst. Wie wahrscheinlich ist so ein Szenario?
Ja, das ist wieder so eine Bemerkung aus der Abteilung Markus Söder, der Mann aus dem Süden, der immer gerne noch ein bisschen einen drauflegt. Ja, natürlich kann man über Neuwahlen nachdenken, aber Neuwahlen, so ganz einfach ist das alles nicht. Dann müsste der Kanzler gewissermaßen den Bundespräsidenten bitten, diese Neuwahlen anzusetzen oder er müsste die Vertrauensfrage stellen im Bundestag und eigene Leute oder die FDP oder wer auch immer müsste ihm das Vertrauen entziehen. Er müsste keine Mehrheit mehr haben. Dann ist immer noch nicht klar, dass es Neuwahlen gibt, denn dieser Bundespräsident könnte auch sagen, lieber Bundeskanzler, dann such dir eine andere Koalition, möglicherweise eine große. SPD und Union hatten wir schon mal. Also bevor es wirklich Neuwahlen gibt, da muss noch eine Menge passieren. Und bevor es Neuwahlen gibt, hat Markus Söder sicher noch zwei, drei andere spannende Ideen.
Ja, und bevor es Neuwahlen gibt und der Kanzler die Vertrauensfrage stellt, davon ist er, glaube ich, sehr weit entfernt, gibt er jetzt heute erstmal eine Regierungserklärung ab im Bundestag. Olaf Scholz mit einer zweistündigen Debatte im Anschluss. Worauf muss er sich gefasst machen? Worauf müssen wir uns gefasst machen?
Ja, wir müssen oder dürfen uns gefasst machen, möglicherweise auf eine Regierungserklärung, in der Olaf Scholz versuchen wird, sondern wir schaffen das, im Moment zu kreieren. Der hat gestern schon mal geübt, der war in der Fraktion. Da hat er von sehr viel Zuversicht gesprochen. Das ist, glaube ich, sein Ansatz hier. Da gab es Beifall, aber das waren seine eigenen Leute. Also der braucht ein, zwei Sätze, irgendeine Begrifflichkeit, die hängen bleibt, die Vertrauen wiederherstellt, die es heute Abend in die 20 Uhr Tagesschau schafft, die es in die Überschriften der Zeitungen schaffen, auf Social Media, in die TikTok-Clips und Insta-Stories. Also so einen zweiten finanzpolitischen Zeitenwende-Moment. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber im Kern geht es hier heute wirklich nicht mehr nur um die Substanz der Finanzen dieser Koalition, sondern wirklich um die Substanz der Ampel an sich.
Große Erwartungen. Das Update zur Haushaltskrise von unserem Korrespondenten Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio. Dankeschön.
Bitte sehr.
Berlin braucht Wohnungen und die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat in Sachen Wohnungsbau einen neuen Plan und der ist vertikal. Die Abgeordneten fordern einen Hochhausentwicklungsplan. Das war auch Thema bei der Klausurtagung in Warschau am Wochenende. Und Wohnungen sollen möglicherweise auch aufs Tempelhofer Feld. Da will die CDU die Berlinerinnen und Berliner ja nochmal abstimmen lassen. Bebauung ja oder nein? Für eine gute Idee hält das auch der Koalitionspartner. Hier Matthias Schulz, Sprecher der SPD-Fraktion für Stadtentwicklung.
Daher sprechen wir uns als SPD auch sehr klar für eine behutsame Randbebauung am Tempelhofer Feld aus, und zwar nur am äußeren Rand des Feldes. Und wir haben in der Koalition vereinbart jetzt in diesem Frühjahr, dass die Entscheidung über das Ob einer Bebauung wir eben gemeinsam mit den Berlinerinnen fällen wollen. Deswegen ist das ein Vorstoß, der gar nicht überraschend ist.
Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Anke Mürre.
Stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Morgen.
Hochhäuser bauen oder doch aufs Tempelhofer Feld? Was ist das Beste für Berlin?
Ja, die gute Nachricht zuerst stand heute Morgen. Was haben wir jetzt? 8.11 Uhr will zumindest niemand Hochhäuser aufs Tempelhofer Feld bauen. Solche Simulationen gab es ja durchaus auch schon mal. Aber gut. Also wenn man die Berlinerinnen und Berliner fragt, raus aufs Feld oder hoch hinaus, dann heißt die Antwort vermutlich weder noch. Denn bei der Wohnungsnot ist es ja so, wie in vielen anderen Bereichen auch. Alle bewundern das Problem, zur Lösung ist aber niemand wirklich bereit. Denn dann wird es auf einmal konkret, dann soll ein Baum gefällt werden, eine Lücke geschlossen, in der ein Spielplatz ist oder ein ganz neues Gebiet erschlossen werden, was wiederum Naturflächen versiegelt und natürlich auch ganz zwangsläufig mehr Menschen bringt, die Kitas, Schulen, Arztpraxen und den Nahverkehr verstopfen. Und da gibt's ja jetzt überall sowieso schon keinen Platz mehr. Also können die nicht irgendwo anders bauen? Not in my backyard, please. Wie wäre es zum Beispiel in Brandenburg? Da soll doch noch Platz sein. Wollen die nicht sowieso alle im Grünen wohnen? Und überhaupt hat doch selbst Olaf Scholz kürzlich erst gesagt, man müsse jetzt wieder mehr Großsiedlungen auf der grünen Wiese bauen, wie in den 70er Jahren. Mehr Ghettowagen heißt das neue Motto oder so. Warum also nicht gleich auf der grünen Wiese, mitten in der Stadt? Aber im Ernst, die Verzweiflung, die aus der immer größeren Wohnungsnot in Berlin erwächst, vernebelt inzwischen auch den politischen Akteuren zunehmend den freien Blick. So sehr, dass der Senat sich jetzt sogar quasi selbst eine Werbekampagne geschrieben hat. Da sprechen dann verschiedene Gruppen ihre Wohnungsanzeigen auf Band. Studierende, ältere Familien, Berlin vereint in der Wohnungssuche, könnte man sagen. Und am Ende sagt der Stadt- und Entwicklungssenator Christian Gäbler von der SPD höchstpersönlich, Zitat, damit alle in Berlin ein Zuhause finden, brauchen wir Wohnungsbau. So viel, so bekannt. Da hat sich der Senat also quasi den eigenen Auftrag vertont. Kostenpunkt 290.000 Euro. Selten wurde Geld fantasieloser verbrannt. Denn wie durch Enteignungsfantasien entsteht durch so eine Kampagne natürlich keine einzige neue Wohnung. Und die werden wirklich dringend gebraucht, wie kürzlich nochmal die Investitionsbank Berlin konstatiert hat. Demnach fehlten nämlich bereits Ende vergangenen Jahres 47.000 Wohnungen in Berlin, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Und es kommen ja immer mehr Menschen in unsere schöne Stadt. Aber bevor jetzt auch wir hier nur weiter das Problem bewundern, sage ich euch noch, warum ich trotzdem glaube, dass es sich lohnt, zumindest die Freifläche auf dem Tempelhofer Feld zu verteidigen und wenn möglich auch die freie Sicht über Berlin. Denn wer mit offenen Augen durch die Stadt fährt oder läuft, der sieht nämlich durchaus überall Lücken, Parkplätze und Geschrammel, das niemand vermissen würde. Dass das Ziel von 20.000 Wohnungen im Jahr Jahren nicht mal ansatzweise erreicht wird, liegt nämlich nicht daran, dass es niemand will oder es nicht genug Platz gibt, sondern dass Bauen so wahnsinnig schwierig geworden ist. Und das liegt nicht mal an der eingangs beschriebenen Not-in-my-Backyard-Attitüde oder nicht nur, sondern an Vorschriften, Baukosten und natürlich der organisierten Unzuständigkeit, die diese Stadt in Wahrheit regiert. Da warten dann Bauträger, Projektentwickler teilweise jahrelang auf Genehmigungen. Und das, obwohl die letzte Zauneidechse schon liebevoll umgesiedelt ist. Das kostet nicht nur Zeit und Nerven und am Ende zahlen die Mieter den Preis, denn das Geld muss ja dann auch irgendwie wieder reinkommen. Dass nun der Senat 10 Jahre danach wieder, Zitat, die Möglichkeiten einer behutsamen Randbebauung auf dem Tempelhofer Feld ausloten will, ist da ähnlich fantasielose Symbolpolitik, wie sie einst die Grünen in der Friedrichstraße praktiziert haben. Natürlich gibt es auf dem Feld Ecken, die weniger schön sind als andere, wo die ein bisschen Randbebauung vermutlich gar nicht groß auffallen würde. Aber der Grund, warum die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner die große Bebauung 2014 abgelehnt hat, war die Befürchtung, dass wenn man erstmal anfängt, auch der nächste Wohnriegel eben nicht weit ist und am Ende stehen da doch die Hochhäuser und es bleibt nichts mehr übrig von der einzigartigen Freiheit mitten in der Stadt. Also baut von mir aus ein paar Hochhäuser in meinen Vorgarten, wenn ihr sie denn fertig kriegt, aber lasst dieser Stadt die paar Freiräume, die ihr noch geblieben sind.
Der Dienstagskommentar von Anke Möhre vom Tagesspiegel. Dankeschön.
Mit diesen Klängen von Arvo Pärt haben der Pianist Igor Levit und die Violinistin Cosima Soulet Larivière gestern Abend im Berliner Ensemble den Abend eröffnet. Igor Levit und der Publizist Michel Friedmann haben am BE einen Abend gegen das Schweigen, gegen Antisemitismus initiiert. Ein Solidaritätskonzert mit vielen großen Namen, Katharina Thalbach, Ulrich Nöten, Maria Schrader und, mit Musikerinnen aus Klassik und Pop.
Und für uns saß Katja Weber mit im Publikum. Guten Morgen.
Guten Morgen, ihr beiden.
Auf so eine Solidaritätserklärung aus der Kulturwelt haben viele jüdische Menschen lange gewartet. Wieso kommt sie jetzt, mehr als 7 Wochen nach dem Überfall und den Morden der Hamas auf Israelis, nach den vielen antisemitischen Kundgebungen auf deutschen Straßen?
Also das konnte der Intendant des BE, Oliver Rehse, gestern Abend zur Begrüßung auch nicht richtig erklären. Auf jeden Fall hat er sich dann klar positioniert. Er sagt, Igor Levit und Michel Friedmann, die hätten ihm diesen Abend vorgeschlagen und das BE und auch alle angefragten Künstlerinnen und Künstler hätten sofort zugesagt.
Ein Zeichen gegen das unheimliche Schweigen, das sich gerade in der Welt der Kunst bei uns sehr hörbar ausgebreitet hat, wenn es darum geht, dem hässlich lauter werdenden Antisemitismus und ja, dem teilweise blanken Hass etwas entgegenzusetzen.
So ein Zeichen sollte der Abend sein. Und für mich lag da schon sowas wie ein Eingeständnis drin. Die Kunst- und die Kulturwelt, die war schnell bei der Solidarität für die angegriffene Ukraine, für die Frauen im Iran. Und in diesem Fall hat es ganz schön gedauert, bis sich Künstlerinnen und Künstler klar gegen Antisemitismus positioniert haben. Aber besser spät als nie.
Wir haben gerade eben schon ein paar Namen gehört. Wer war alles dabei gestern Abend?
Also direkt nach Igor Levits musikalischer Eröffnung, wir haben gerade einen Auszug gehört, wurde Margot Friedländer auf die Bühne geleitet. Die Nazis wollten sie als Jüdin ermorden und diesen Monat ist diese zierliche kleine Frau unfassbare 102 Jahre alt geworden. Und ihre Botschaft war kurz, klar und ganz einfach.
Wir müssen menschlich sein. Das ist, was ich sage, nur menschlich sein, seid Menschen.
Aber es gab auch ganz andere Töne auf der Bühne zu hören, schräge und absurde.
Ein Fremder bleibt nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.
Katharina Thalbach war das, die hat Karl Valentin gelesen und das Nachdenken über Fremdsein, sich fremd fühlen oder zum Fremden gemacht werden, das hat sich dann durch viele, viele weitere Beiträge gezogen.
Erzähl uns mal auch noch von den musikalischen Sachen. Wer außer Igor Levit war da alles zu hören?
Na, zum Beispiel Sven Regner, schwarze Brille, silberne Gitarre, er hat gesungen und es sicher genossen, tippe ich mal, bei Weißes Papier von Igor Levit begleitet zu werden am Flügel. Alexander Scheer hat alle oder Keiner von Gundermann gesungen, die Toten Hosen waren dabei mit zwei Songs und Wolf Biermann, der Sohn eines jüdischen Vaters, der Liedermacher, der beide Deutschländer bewohnt hat, das eine, weil er es wollte und das andere, weil er es musste, der ist gerade 87 geworden, wirkte topfit mit der Klampfe auf dem Knie, das eine Bein so auf den Stuhl, auf die Sitzfläche gestellt und er hat natürlich die Ermutigung gesungen.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.
Er meinte, Israel könne die Hamas nicht wirklich besiegen. Das müssten die Palästinenser selbst tun, sich von der Hamas befreien.
Das klingt nach einem ziemlichen Crossover gestern Abend.
Absolut. Das waren sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Beiträge, die aber alle eine Sache geeint hat. Der Wunsch, dass Menschen einander mit Respekt begegnen. Punkt. Also toll, dass es diesen Abend gegeben hat, klar. Aber Igor Levit hat auch angekündigt, im kommenden Jahr sollen es weitere Abende folgen, so 14, 15. Dieser hier, der gestrige, der war ja in Windeseile ausverkauft. In 4 Minuten hieß es mehrfach. Aber absolut erschreckend fand ich, dass 2 jüdische Künstler diesen Abend auf die Beine stellen mussten. Also selbst um den Antisemitismus, der sie bedroht, müssen sie sich selbst kümmern. Michel Friedmann, der ist der Sohn von Überlebenden der Shoah, der hat gestern Abend erklärt, wie das ist, wenn ein Teil deiner Person, ein Teil deiner Identität bedroht wird oder wenn Eltern ihrem Kind erklären müssen, dass es die Kette mit dem Davidstern lieber mal ablegen soll.
Wie soll man das einem Kind heute sagen und nicht gleichzeitig mit dieser Aussage sagen, zieh ein Stück deiner Identität, deines Menschseins weg, aus, verstecke es, versteck dich.
Schon klar, der Abend gestern, der wird niemanden, der Juden hasst oder meint, hassen zu müssen, davon abhalten. Das ist auch den Künstlerinnen und Künstlern klar. Aber sie können denen, die eingeschüchtert werden sollen, die beleidigt und bedroht werden, sagen, wir sind da, wir sind solidarisch. Michel Friedmann hat gesagt, wenn Menschen im Nationalsozialismus gegen Judenhass eintreten konnten, seine Eltern, die haben überlebt, weil Oskar Schindler sie beschützt hat, dann will er nicht hören, in der Demokratie und in der Freiheit nicht hören, was kann eine einzelne Person schon ausrichten.
Katja Weber über das Solidaritätskonzert gestern Abend am BE gegen das Schweigen, gegen Antisemitismus. Radio 1 hat das Konzert gestreamt. Wenn Sie es verpasst haben, gar kein Problem. Heute Abend um 23 Uhr können Sie es im RBB-Fernsehen nochmal erleben. Dankeschön, Katja.
Gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Hartmut Rosa, Soziologe. Wer reich an Zeit sein will, muss sie verschwenden oder verschenken.
Ende der Denkpause.
Die paar Minuten für Wach und Wichtig haben Sie hoffentlich auch morgen wieder. Danke schon mal. Bis dann.
Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.